Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 274, 2. Timotheus 2, 8-13.
Leiden für andere. Muss das wirklich sein?
Gibt es etwas, für das Sie bereit wären, sich total aufzuopfern, also alles zu geben, was Sie haben? Jede Anstrengung, jedes Leid bis zum Äußersten, also bis zu Ihrem Tod hin auf sich zu nehmen? Ja? Sind Sie also ein Fanatiker? Oder haben Sie eine so große Liebe in sich, dass sie sich für das Ziel ihrer Liebe selbst völlig hintanstellen können? Ja, offensichtlich gibt es beides. Den übergroßen Hass und die übergroße Liebe. Kurz vor seiner bevorstehenden Hinrichtung hat Paulus seinen vermutlich letzten Brief geschrieben. Er ist wie ein Vermächtnis, indem er noch einmal alles zusammenfasst, was ihn bewegt, um es an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus weiterzugeben. Es ist ein tiefer Blick in seine Seele, in seine Motive, in sein Vertrauen und in seine Hoffnung. Alles, was ihn bewegt, ist wie für uns geschrieben, ist eine Aufforderung, die nicht nur für Timotheus gilt. Hören wir einen Ausschnitt aus seinem Brief. Aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, die Verse 8-13. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Paulus hat diesen Brief wahrscheinlich in Rom geschrieben, in der Gefangenschaft, vermutlich in der Todeszelle, also er wusste, dass seine Hinrichtung bald bevorstand. Das war so zu der Zeit von Kaiser Nero. Ja, und er hofft, dass er den Timotheus vielleicht noch einmal sehen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte er zumindest so etwas wie eine Art von Vermächtnis ihm weitergeben. Das, was ihm so wirklich auf dem Herzen liegt. Wer war dieser Timotheus? Das war ein junger, treuer Mitarbeiter. Einer, der ihn auf vielen Reisen begleitet hat, der auch eine ganze Menge von ziemlich verantwortungsvollen Aufträgen erledigt hat, insbesondere in der Leitung von schwierigen Gemeinden. Zu denen hat er ihn dann hingeschickt. Ja, und er möchte ihn jetzt stärken. Er möchte ihn stärken, gerade weil die Zeit der Verfolgung sehr groß geworden ist und die Zeit der Verführung. Verführung Ja, das heißt, es gab eine ganze Menge von sogenannten Irrlehren, also alle möglichen Theorien, die sich entwickelt haben, wozu man auch die christlichen Grundaussagen verwendet hat und aber trotzdem so etwas wie eine Art von Geheimlehre entwickelt hat, die dem intellektuellen Bedürfnis insbesondere der griechischsprachigen Menschen auch besonders entsprochen hat. Ja, Paulus bittet ihn, nach Rom zu kommen. Ja, er weiß noch nicht, wie lange er noch lebt. Ja, und es gibt noch eine ganze Menge wirklich noch mitzuteilen. Er möchte wirklich ihn ganz und gar stärken. Etwas später in dem Brief, so im 4. Kapitel, schreibt er: Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Also, er hat so etwas wie ein Bedürfnis, das zu beenden. Er ist auch irgendwie müde geworden, aber er möchte nicht noch in irgendeiner Weise noch alles andere jetzt sein lassen. Er möchte bis zu allerletzt noch das weitergeben, was er weitergeben kann. Also versucht er, das nochmal zu verdichten in dem Brief. Dann spricht er davon: Halte im Gedächtnis diesen Jesus Christus, halte ihn im Gedächtnis. Und das ist ein bisschen mehr als einfaches Erinnern im Sinne von, es war einmal oder es sind irgendwelche Worte, an die ich mich erinnere oder irgendwelche Sachverhalte. Gemeint ist, dass er auf ihn ausgerichtet bleibt. Also auf Jesus ausgerichtet bleiben ist ein bisschen mehr als sich nur daran erinnern, dass er doch irgendeine ziemlich wichtige Person ist. Ausgerichtet bleiben heißt, egal was du denkst, was du sagst, was du tust, bleib mit ihm in Verbindung. Bleib in einem inneren Kontakt. Lass ihn mit dir zusammen deinen Weg gehen. Und das heißt, er lebt. Das heißt also, er ist real. Er ist der verheißene Messias. Deswegen formuliert das ja auch Paulus immer, Christus Jesus an dieser Stelle, nämlich den Messias, den verheißenen Erlöser, nämlich den Christus Jesus genannt. Und was soll er noch machen, der Timotheus? An dem Evangelium festhalten. An dem Evangelium, das Paulus vermittelt hat. Deswegen spricht er auch von meinem Evangelium, was ich dir und anderen immer wieder versucht habe nahezubringen. Und Evangelium, das heißt frohe Botschaft. Ja, für das Paulus leidet, so wie er das schreibt. Für das ich leide. Jetzt hier ganz konkret in der Todeszelle, also gebunden. Ich bin gebunden, sagt er, aber Gottes Wort ist frei. Und deswegen ist es möglich, dieses Wort weiterzugeben. Gottes Wort. Ja. Was bedeutet das? Das ist dasjenige, was eigentlich als Botschaft an die Menschen herangebracht wird, damit sie begreifen, wie ihr Leben eigentlich auf dieser Welt aussieht und dass es eine ganz andere Dimension gibt, die dieses Leben bestimmt. Und das ist etwas, was man erstmal verstehbar machen muss. Das ergibt sich nicht von alleine. Das ist nicht so, dass die Natur das offenbart, sondern es ist etwas, was einem nahegebracht werden muss. Aber warum macht Paulus das? Da sagt er, ich dulde alles um der Auserwählten willen. Also heißt das erst einmal, ich mache das nicht für mich. Ich mache das nicht, um jetzt als irgendein großer Lehrer in die Geschichte einzugehen, sondern mir geht es um die Auserwählten. Ich akzeptiere auch dafür alle negativen Folgen, die ich jetzt hier zu erleiden habe, um deretwillen, die Gott nämlich erreichen will. Auserwählt heißt nämlich nicht, dass da jemand besonders privilegiert ist, also auserwählt im Sinne von irgendwie erhöht, sondern das heißt nichts anderes als für diejenigen, die jetzt in der Gegenwart für Gottes Botschaft reif sind. Reif. Das ist die einzige Form von Auserwählung. Jemandem etwas mitzuteilen, der noch gar nicht reif dafür ist, das zu verstehen, das ist vergebliche Liebesmühe. Aber für all diejenigen, die dafür reif sind, Und das kann natürlich nur Gott wirklich entscheiden. Der weiß nur, wer jetzt reif ist dafür, also auserwählt ist. Da muss es jetzt auch eine Möglichkeit geben, das ihnen nahe zu bringen. Und dieses persönlich vermittelte Wort, das ist absolut unverzichtbar. Das kann man nicht durch irgendwelche äußeren Medien oder durch irgendeine besondere Form von Event oder so etwas vermitteln. Es ist notwendig, jemandem persönlich etwas, was innerlich wahr ist, nahe zu bringen. Es ist sozusagen der sanftest denkbarste Anstoß für die Entwicklung dessen, was man so Glauben nennt. Denn das Sanfte dabei ist das Entscheidende. Jemanden zu irgendetwas zu zwingen, wovon er überzeugt sein soll, ist das Gegenteil dessen, was Gott will. Denn der Zwang bedeutet, dass immer so etwas wie eine Art von Widerstand entsteht. Und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, irgendwie jemanden zu überwältigen durch irgendeine gemütssprengende Erfahrung, wo er gar nicht anders kann, als in irgendeiner Weise von irgendwas überzeugt zu sein. Das ist nichts, was letztendlich in ihm aus innerster Freiheit Fuß fassen kann, sondern jemand muss reif sein. Die Sehnsucht in ihm muss reif geworden sein. Er muss aufgrund dessen so etwas wie eine Aufnahmebereitschaft für eine andere Wahrheit entwickelt haben. Denn erst wenn dieser Hunger nach einer anderen Wahrheit groß genug ist, dann ist jemand auch bereit, dann von dem zu probieren, was ihm angeboten wird. Und da kann überhaupt erst so etwas wie ein Geschmack für die Wahrheit entstehen, auch eine Einsicht. Und eine Einsicht, die dann letztendlich zum Vertrauen wird. Und Vertrauen oder Glaube, wie man so normalerweise sagt, führt dann zu einer Entscheidung, die eine persönliche Hinwendung auch möglich macht. Denn ich muss mich dorthin wenden, zu ihm hinwenden, damit ich überhaupt diese Erfahrung machen kann, die dort in dieser sogenannten frohen Botschaft versprochen wird. Und Paulus formuliert hier ein interessantes Ziel. Er sagt, Seligkeit erlangen in Christus mit ewiger Herrlichkeit. Dafür tut er das alles. Nun ja, Seligkeit erlangen in Christus mit ewiger Herrlichkeit. Was kann damit gemeint sein? Naja, erst einmal ganz einfach, schlichtweg, dass eine Nähe, eine wirkliche innere Nähe und eine Verbundenheit, also das, was man so Liebe nennt, zu Jesus tatsächlich so etwas wie eine Seligkeit erzeugt. Und zwar jetzt schon. Es geht nämlich nicht darum, dass dann irgendwann mal die große Seligkeit so in der zukünftigen Ewigkeit entstehen wird, sondern es geht immer darum, dass diese persönliche Beziehung zu dem persönlich gewordenen Gott eine direkte und unmittelbare Erfahrung von Seligkeit mit sich bringt. Weil Liebe, das weiß jeder, der seine Liebe eben üblicherweise ausrichtet auf das, was man so auf dieser Welt kriegen könnte, bei anderen Menschen. Liebe, wenn man sie erfährt oder wenn man glaubt, sie zu erfahren, sogar dann, erzeugt eine Art von Seligkeit. Und wenn man einer wahren Liebe begegnet, natürlich noch mehr. Und wenn man der Liebe begegnet und mit der sich verbunden fühlt, die wirklich durch und durch wahr ist, weil sie aus der Quelle aller Liebe kommt, dann ist diese Seligkeit von einer ganz anderen Qualität. Also wir können diese Seligkeit schon jetzt erleben. Auf dieser Welt, hier. In dieser Enge, in dieser ganzen Bedrängnis, in dieser ganzen Not, in diesem ganzen Mangel, in diesem ganzen Erfülltsein von den Dingen, die laut lärmend um uns herum sind. Und verbunden ist damit ein Ausblick auf eine ewige Herrlichkeit. Tja, was verbindet man denn damit mit ewiger Herrlichkeit? Das ist also heutzutage kaum noch nachvollziehbar. Das hört sich alles so an wie so ein hohles Versprechen, unter dem man sich dann irgendwas vorstellen kann. Ja. Und warum ist diese Seligkeit in Christus Jesus heute nicht mehr so attraktiv. Warum kann man da eigentlich keinen Mensch mehr von begeistern? Wenn man sagt, ja, da ist ein ganz tolles Event und da gibt es dann dieses und jenes und dann kannst du gleichzeitig, ja, und dann wird getanzt und dann, man kann also eine ganze Menge von Angeboten machen und das ist attraktiv. Aber Seligkeit in Christus Jesus, ja, das ist doch alles für alte Mütterchen, die dann irgendwie dann sich irgendwie in ihrer Frömmigkeit ergießen, oder? Naja, das Problem ist, das, was man Glaube nennt und das, was sozusagen auch als Glaube in den Institutionen, die diesen Glauben ja auch weitergeben sollen, so transportiert wird, ist sehr häufig sehr knochentrocken geworden. Das ist sowas wie eine geradezu knöcherne Ideologie, eine Art von kopfgesteuerter Überzeugung, die dann höchstens noch dazu führt, dass man seine eigene Identität dadurch bestimmen kann, dass man irgendwie zu einer Gruppe gehört, dass man die Gemeinsamkeit mit dieser Gruppe erlebt. Und sehr häufig erlebt man Gemeinsamkeit mit Gruppen besonders gerne dadurch, dass man andere wieder ausgrenzt. Es gibt ja viele Glaubensmöglichkeiten, zum Beispiel Reichsbürger. Ein Reichsbürger glaubt an bestimmte Dinge, was die Bundesrepublik anbelangt. Und nehmen wir ein etwas anderes. Ein Deutscher. Wer sich als Deutscher fühlt, der muss ganz klar sagen, wer nicht deutsch ist oder nicht deutsch sein darf. Und als Deutscher glaube ich an das Deutsche. So kann ich natürlich auf die gleiche Art und Weise glauben, dass ich ein gläubiger Christ bin. Und da ist ein bestimmter Status mit verbunden. Ja, letztendlich heißt das erst einmal, ich bin das, was ich zusammen mit anderen glaube oder glauben will. Und wenn man das einfach als solches so nimmt, dann ist das eine Art von imaginiertem Versprechen auf eine andere, auf eine anzustrebende bessere Zukunft, die man sich vorstellen kann. Ja, die Reichsbürger stellen sich dann ein Königreich Deutschland vor, in dem alles ganz anders ist als in der Bundesrepublik. Die wahren Deutschen stellen sich ein Deutschland ohne Migranten vor. Und vielleicht ist es so, dass sich auch dann viele gläubige Christen eine zukünftige Herrlichkeit im Sinne einer Herrschaft vorstellen, dass sie einmal mit Christus zusammen herrschen werden. Auf einer Erde, so vielleicht 1000 Jahre lang. Und jeder ist ein eigener kleiner König zusammen mit dem Oberkönig Jesus. So kann man sich auch vorstellen, dass das eine Art von Herrlichkeit ist. Aber die Gegenwart, wie ist sie real? Das sind Kämpfe. Kämpfe mit den Behörden, die man nicht anerkennen will. Kämpfe mit dem politischen Gegner, der dieses rassistische Konzept ablehnt, oder Kämpfe mit der eigenen Sündhaftigkeit, oder Kämpfe mit einem Satan, der immer wieder diese eigene Sündhaftigkeit hervorruft. Was ist die höchste Belohnung, die dann möglich ist, wenn man so in diesen Glaubensgemeinschaften sich bewegt? Ja, die Gemeinschaft eben. Das Erleben von Gemeinschaft, der Zugehörigkeit, die wechselseitige Bestätigung, wir sind diejenigen, die. Eine Art von Elite-Denken, klar. Auch wenn man manchmal etwas erreicht gemeinsam, ist das ein gemeinsam erlebter Triumph. Und schon ist das so eine gewisse kleine Seligkeit. Ja, ist das aber die Seligkeit, von der Paulus hier spricht? Nein, das ist es eindeutig nicht. Paulus, dem geht es gar nicht darum, jetzt irgendeine Ideologie zu verbreiten, die in uns ein gewisses gutes Gefühl erzeugt, wenn wir daran glauben. Nein. Er spricht nämlich von einem realen Erleben. Die Seligkeit ist etwas, was er real erlebt. Seligkeit in Christus ist für ihn gegenwärtig. Und zwar auch im größten Leid, auch jetzt in der Gefangenschaft, in jeder beliebigen Not und in jeder beliebigen Bedrohung. Seligkeit in Christus, wenn man das versuchen würde zu beschreiben, was natürlich schwer ist für denjenigen, der es irgendwie nur vom Kopf her nachvollziehen will, das ist eingebettet zu sein in den Liebesstrom oder in den Segensstrom Gottes. Und dieses Eingebettetsein ist ein Wirkungsstrom auch in den schlimmsten Weltverhältnissen. Und dadurch haben wir durchaus eine kleine Teilhabe an dieser Herrlichkeit, schon jetzt. Aber diese Herrlichkeit ist eine Liebesherrlichkeit und keine Herrlichkeit, die durch Macht, Pracht, Glanz oder Ähnliches vermittelt wird. Und wir spüren dann, dass das nur der Beginn eigentlich von etwas ist, worauf wir eine Aussicht haben, nämlich eine viel größere Teilhabe. Eine Teilhabe, die ganz anders ist als einfach nur Großartigkeit. Diese Seligkeit, von der er spricht, ist eine Wahrheit, die, sobald Menschen das beginnen zu erfahren, die ihr Leben schon jetzt und hier ganz konkret verändert. Natürlich nur diejenigen, die jetzt schon in Anführungszeichen Außerwelt, also die jetzt schon reif dafür sind, im Sinne dessen, dass in ihnen alles bereitet ist, sich danach zu sehen, sich nach ihm auszustrecken und zu erfahren, ja, er ist real. Paulus, für den war das so real, dass er eigentlich sagen kann, ich habe alles. Ich habe alles, was man sich nur wünschen kann. Und weil ich alles habe und das für mich das Kostbarste, das Heiligste ist, möchte ich es weitergeben, solange ich noch die Möglichkeit habe. Und zum Schluss spricht er einen Hymnus. Ein Hymnus, das ist ein, man kann sagen, ein poetischer Sprechgesang, in dem auch die Form eine Rolle spielt, weil das, man kann sich das gut merken in dieser Form. Das ist ein vierteiliger Hymnus, fängt damit an, wir sind mit ihm gestorben und wir werden mit ihm leben. Auch verkürzt, mit ihm gestorben, mit ihm leben. Was heißt das jetzt? Mit ihm gestorben. Ist das jetzt so etwas Symbolisches? Ist damit die Taufe gemeint? Wir sind untergetauft und symbolisch gestorben und dann wieder auferstanden, wenn wir wieder auftauchen. Ist das alles ein Status? Ein Status nach dem Motto, wir sind zwar die gleichen, aber jetzt sind wir formal, gehören wir jetzt zu ihm, weil wir formal mit ihm gestorben sind und jetzt sind wir natürlich auch formal mit ihm auferstanden und dadurch sind wir jetzt irgendwie lebendig. Das ist ja ein reiner Status, das ist ja nicht erfahrbar. Es geht aber hier um was Erfahrbares, nämlich um etwas außerordentlich Konkretes und Lebenspraktisches. Sterben. Was ist das denn? Das Sterben ist so, als ob die Klebefäden, die wir zur Welt haben, und das ist ja außerordentlich viel, dass diese Klebefäden sich beginnen zu lösen. Was sind denn das für Fäden? Das sind ja unsere Eitelkeiten, unser Bedürfnis, in den Menschen, in den Augen der Menschen als jemand zu gelten. Das sind die Kränkungen. Oh, das klebt sehr. Wenn wir gekränkt sind, dann kleben wir noch viel mehr, als wenn wir jetzt bestätigt werden. Das ist unsere Gier, was wir alles haben wollen. Das sind unsere Ängste, was wir alles Angst haben zu verlieren, von dem wir glauben, wir hätten es vielleicht sicher. Das ist unsere Wut, dass wir alles das nicht bekommen, was wir gerne hätten. Unser Bedürfnis nach Rache, weil wir sind ja so vielen Demütigungen ausgesetzt und so vielen Bitterkeiten, dass wir uns eigentlich, wenn wir es könnten, rächen würden. Das sind tausende von Fäden. Und diese Fäden bestimmen unser Selbstbild, sie steuern unsere Gefühle, sie bestimmen unsere Motivation. Wir sind so richtig intensiv in der Welt verankert. Und wenn diese Fäden sich aufzulösen beginnen, dann sterben wir. Denn das ist eine Art von Tod dieser Welt gegenüber. Wenn wir immer mehr herausgelöst werden aus dieser zwanghaften, ja, Weltgebundenheit. Was steht denn dahinter? Was ist denn sozusagen die Quelle dieser klebrigen Verankerung? Das sind unsere schreienden Bedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung und nach Wertschätzung. Wir sind so abhängig davon, dass wir von einer Sucht sprechen können. Und was passiert, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen das alles ganz unbedingt, dann entsteht Selbstbezogenheit. Und wenn wir glauben, etwas erreicht zu haben, entsteht Verachtung. Und Wenn wir also unbedingt das uns sichern wollen, entsteht auch Skrupellosigkeit. Das heißt, wir sind dann auf uns bezogen und wir kümmern uns und um das, was wir haben wollen. Und alles das, das stirbt mit Jesus. Ja, wie denn? Weil seine Liebe uns beginnt aufzufüllen. Weil seine Liebe in uns und unsere gierige, abhängige Liebe zu dieser Welt, die passt nicht zusammen. Aber da wir ja das Bedürfnis nach Liebe haben und da wir darauf angewiesen sind, geliebt zu werden, können wir loslassen, sobald seine Liebe für uns in uns spürbar wird. Ja, und sie macht uns tatsächlich ganz neu lebendig. Sie beginnt in uns so etwas wie einen innersten Wandel möglich zu machen. Und zwar noch in dieser Welt. Auch wenn das vermutlich für ein Leben nicht ausreicht und das also noch weitergehen muss. Aber wir beginnen schon zu spüren, was es heißt, von innen heraus wie neu geboren zu werden. Ja, dann in dem zweiten Teil des Hymnus spricht er von: Jetzt dulden wir, dann herrschen wir. Ach, das ist wieder so eine gruselige Formulierung, wenn es ums Herrschen geht, weil wir sind so darauf ausgerichtet, bei Herrschaft so eine Art von Dominanz und ein Beherrschen anderer und eine Macht und Ähnliches damit zu verbinden, dass eine solche Formulierung sofort in uns die latente Herrschsucht hervorlockt. Nach dem Motto: Wir werden mit Herrschaft belohnt, wenn wir genügend bereit sind zu leiden. So ist das ja nun mal. Wenn man aufsteigen will, muss man ja schon mal eine ganze Menge in Kauf nehmen. Und erst dann, wenn man ganz oben ist, muss man nicht mehr leiden. Aber das ist völlig falsch. Absolut falsch. Das Dulden. Das heißt nämlich erst einmal Leid. Das Leid, das in dieser Welt jedem von uns zwangsläufig, unerbittlich zugemutet wird, anzunehmen. Wir leiden an allem. Am allermeisten an anderen Menschen. Ja, und dabei all das, was uns zugemutet wird, nicht mit Hass oder mit Rache zu beantworten, darauf völlig zu verzichten. Und stattdessen aus seiner Liebe heraus die Liebe in uns zu verstärken, genau so zu verstärken, wie Jesus das letztendlich sogar am Kreuz gemacht hat. Also standhaft bleiben. Immer die Liebe wählen, seine Liebe wählen. Ohne ihn könnten wir das überhaupt nicht. Aber mit ihm sind wir durchaus dazu in der Lage, auch unter schweren äußeren Bedrängnissen, auch unter den größten Demütigungen, bei uns zu bleiben, bei ihm zu bleiben und aus der Liebe heraus standhaft zu bleiben. Das ist Dulden. Dadurch werden wir überhaupt ihm ähnlich. Und ähnlich werden heißt ja, letztendlich fähig zu werden, ja, mit ihm, jetzt kommt wieder dieses Wort, zu herrschen. Aber herrschen, was ist das denn? Das ist doch nichts anderes, als dass er mit uns zusammen die Zukunft gestalten will. Auf dieser kleinen Erde? Naja. Das Universum ist reichlich viel größer. Das ist so unendlich groß, dass also es eine wunderbare Vorstellung sein kann, dieses Universum mitzugestalten. Auch wenn wir uns nicht im geringsten vorstellen können, worin das besteht, aber wir sollen mit ihm gestalten. Gestalten heißt also, eine gottesähnliche Fähigkeit zu haben, etwas zu gestalten und zu tragen, mit Liebe zu erfüllen, zur Entwicklung zu bringen. Und dass wir dann all unsere Fähigkeiten dafür einsetzen können. Und dass wir auch dafür natürlich auch den inneren Durchblick haben werden. Aber es geht nur, wenn das, was wir machen, wenn wir da eine solche Macht bekommen, also um zu herrschen, dass wir auch dann die Liebesfähigkeit haben, dass diese Herrschaft in Anführungszeichen überhaupt nichts mehr mit Herrschsucht zu tun hat, sondern einfach mit der unendlichen Bereitschaft, für andere das Gute zu gestalten. Ja, und dann in seinem Hymnus spricht er davon, wenn wir ihn verleugnen, dann verleugnet er auch uns. Das hört sich jetzt ein bisschen schlicht an, nach dem wie du mir, so ich dir. Aber was heißt denn verleugnen eigentlich? Verleugnen heißt, dass wir Abstand nehmen, dass wir ihn meiden. Das gibt zwei Varianten. Das ist nicht nur nach außen, nach dem Motto, wir stehen nicht zu ihm, wenn es drauf ankommt, sondern wir stehen nicht zu ihm auch in uns, wenn es drauf ankommt. Ihn innerlich zu verleugnen, ist nämlich noch viel schlimmer. Weil in dem Augenblick, wo wir Dinge tun, bei denen wir es nicht so gerne hätten, dass er dabei ist, dass er das sieht und dass wir spüren, dass er es sieht, dann hätten wir gerne Abstand. Dann wären wir gerne bereit, ihn zu verleugnen für den Augenblick, damit wir ungestört das tun können, was wir tun wollen. Dann wollen wir ihn gar nicht so nah haben. Dann kann er ruhig ein bisschen draußen bleiben. Und wenn wir das tun, wenn wir also diesen Abstand nehmen, nimmt er auch Abstand. Und das heißt nichts anderes, er lässt uns in Ruhe, er belästigt uns nicht. Wenn du willst, wenn du ohne mich sein willst, ohne mich leben willst, okay, dann lasse ich dich. Tja, und dann, wenn wir untreu sind, sagt Paulus, dann bleibt er treu. Hier kommt nicht dieses, wie du mir, so ich dir, zum Tragen, sondern er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Was ist denn Untreue? Unsere Untreue ist eigentlich eine Art von Verrat, nämlich der Verrat von uns selbst, auch an uns selbst. Wir trennen uns von unserer eigenen Schöpfungswahrheit, also so, wie wir eigentlich sind. Das ist Untreue. Wir wollen unser eigener Gott in unserem Leben sein. Wir wollen uns selbst entwerfen. Wir wollen so sein, wie wir selbst bestimmen, dass wir sein wollen, und wir wollen alles selbst in der Hand haben, unabhängig davon, wie er uns geschaffen hat, welche Qualitäten er in uns gelegt hat und wie er ein Leben für uns bereitet hat, in dem wir genau diese Fähigkeiten mit ihm zusammen entfalten können. In dem Augenblick, wo wir uns selbst verraten, müssen wir einen Teil, einen wichtigen Teil, den zentralen sogar, in uns abspalten. Wir müssen so tun, als ob das nicht in uns der Fall ist. Und wir müssen irgendwie die Verbindung zu ihm eigentlich trennen. Und wenn das wirksam wäre, dann wäre das Selbstvernichtung. Das wäre letztendlich Auflösung, denn eine Lüge kann letztendlich keinen Bestand haben, denn das ist eine Lüge. Wenn wir glauben, dass wir das sind, was wir uns denken, was wir gerne wären, ist das nichts anderes als ein Wahn. Dann versuchen wir, diesen Wahn aufrechtzuerhalten, und genau das würde uns letztendlich auflösen. Aber er bleibt treu. Er bleibt sich selber treu und er bleibt uns treu. Und das heißt ganz konkret, er bewahrt uns vor dieser endgültigen Vernichtung. Er erhält uns sogar in unserem größten Wahn noch am Leben. Und er sucht nach Wegen, wie wir aus unserem Wahn rauskommen können, wie wir zurückkehren können zu seiner Wahrheit, und zwar egal, wie lange es dauert. Egal, wie lange es dauert. Und das heißt, solange wir es so lassen wollen. Und wie lang ist das? Beliebig. Und beliebig heißt ewig. Es gibt nämlich ewig keinen anderen Weg, als über ihn und über seine Wahrheit, dass wir wieder lebendig werden können. Wenn wir aber in diesem Todeswahn uns belassen wollen, weil wir daran festhalten, in einer beliebigen Sturheit, dann ist diese beliebige Sturheit ewig. Es gibt keinen anderen Weg. Und ewig heißt nicht unabhängig von uns, sondern immer abhängig von uns. Und da nun mal die Menschen, die sich in irgendetwas verrannt haben, sich außerordentlich lang da verrennen können. Ich weiß nicht, was die längste Zeit ist. Nicht 10, nicht 100, nicht 1000. Hunderttausende von Jahren, ist völlig egal. Für ihn ist das bedeutungslos. Ewig heißt, es gibt keinen anderen Weg als über ihn, um zurückzukommen. Es gibt keinen anderen Weg als die Liebe zu ihm, um zurückzukommen. Und wenn wir dazu nicht fähig, nicht willens, nicht bereit sind, dann bleibt alles so. Dann bleiben wir in der Totheit unserer selbstgeschaffenen Lüge. Und das kann man durchaus als Verdammnis bezeichnen. Also wir dürfen in unserem Wahn bleiben, solange wir wollen. Ja, aber er ist derjenige, der grundsätzlich immer sich selbst treu bleibt. Ja, was heißt denn das? Sich selbst treu bleiben heißt ja, sein innerstes Wesen ist und bleibt Liebe. Und er kann nur seiner Liebe treu bleiben. Er kann seine eigene Liebe nicht verraten. Auch seine eigene Liebe zu uns kann er nicht verraten. Und zwar ewig nicht verraten. Ja. Und wer diese Liebe aufgreift, der wird eine Möglichkeit haben, dass seine Liebe ihn herausholt. Aber wer es nicht tut, wer also außerhalb dieses Angebots von Seligkeit verbleibt, der verbleibt dort. Der ist sozusagen verdammt, aber nicht von ihm. Wenn wir verdammt sind, dann sind wir das immer durch uns selbst.